Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, seit über einer Woche blicken wir bangen Herzens nach Japan. Wir leiden mit den Opfern der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe und bangen mit ihnen, dass sie vor einer noch größeren Katastrophe, einer nuklearen Katastrophe, bewahrt werden. Es ist bewundernd zu sehen, wie viele Menschen unter Einsatz ihres Lebens dort sehr diszipliniert arbeiten, dass das Schlimmste verhütet sein möge. Man hat manchmal den Eindruck, dass die Hysterie über Atomkraft bei uns größer ist als dort, wo die Menschen darunter zu leiden haben. In einem der Berichte wurde einer der Helfer gefragt, was sie dann dazu motiviert, eigentlich gegen alle Hoffnung immer noch nach Überlebenden zu suchen und den Kampf gegen die Zeit, um die Rettung des Kernkraftwerkes aufzunehmen. Der Befragte antwortete: Die Hoffnung. Denn ohne Hoffnung können wir doch nicht leben. Wie wahr? Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Das zeigt in erschütternder Weise eine andere Begebenheit, die vor fast 70 Jahren sich ereignet hat. Der Wiener jüdische Arzt und Psychotherapeut Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, schreibt in seinem Buch Und dennoch Ja zum Leben seine Erfahrungen in seiner Zeit im KZ Auschwitz. Und er berichtet dort folgendes Phänomen. Es kam aus nicht erklärlichen Gründen nach Weihnachten 1944 zu einem Massensterben im Lager, jenseits der Vernichtungen. Und er fragte, warum, und seine Nachforschungen haben Folgendes ergeben. In der Zeit vor Weihnachten hatte sich im KZ das Gerücht Bahn gebreitet, dass bis Weihnachten die Alliierten gesiegt haben über Deutschland und das KZ befreit ist. Es kam Weihnachten und es waren keine Alliierten da und keine Befreiung. Die Hoffnung ist in sich zusammengebrochen und dann sind alle möglichen Krankheiten ausgebrochen, die die Menschen schon in sich trugen, gegen die sie aber gekämpft haben, auf das Ziel hin gerettet zu werden. Sie starben. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Das wusste auch, liebe Schwestern und Brüder, unser Herr Jesus Christus. Und deshalb hat er seine engsten Vertrauten, Petrus, Jakobus und Johannes, mit sich auf den Berg Tabor genommen. Er wollte ihnen, bevor alles Schlimme kommt, Leid, Kreuz und Tod, sich ihnen zeigen in seiner vollendeten Herrlichkeit, um ihnen Hoffnung zu geben, Hoffnung in den dunklen Stunden nicht aufzugeben, diese Hoffnung, ohne die wir nicht leben können. Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind drei göttliche Tugenden. Die Hoffnung gehört dazu. Sie sollte ein Kennzeichen von uns Christen sein, christliche Hoffnung. Das Symbol für die Hoffnung ist der Anker. In den Stürmen der Welt dort verankert sein, wo wir Halt und Festigkeit finden, trotz aller Stürme, die wir erleben. Wie können wir, liebe Schwestern und Brüder, zu jener Hoffnung kommen? Zu einer Hoffnung, die auch dann noch trägt, wenn alles andere nicht mehr trägt. Das Evangelium von der Verklärung des Herrn kann uns da helfen. Drei Hinweise. Wir können die Hoffnung finden, wir können die Hoffnung in uns bewahren, ja die Hoffnung leben, wenn wir die Nähe Gottes suchen. Halten wir uns das vor Augen. Es war eine Zeit, in der Jesus schon sehr bekannt war. Er wurde von den Menschen bedrängt. Es heißt oft, dass sie sich zurückziehen wollten, aber keine Zeit fanden, nicht einmal zum Essen. So war er von Menschen bedrängt. Und doch auch in dieser stressigen Zeit, würden wir heute sagen, zieht sich Jesus mit seinen Ängsten zurück auf einen Berg, ins Abseits, in die Ruhe, in die Sammlung, in das Beisammensein. Er bringt sie, die Apostel, in die Nähe Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, nur wenn wir die Nähe Gottes suchen, dann finden wir die Hoffnung, die auch dann noch Halt gibt, wenn alles andere zerbricht. Jene Hoffnung, die uns Freude und Zuversicht ins Herzen gibt. Wir finden sie nur, wenn wir die Nähe Gottes suchen, wenn wir uns nicht von unserem Alltag einfangen lassen, uns aufreiben lassen, sondern immer wieder Punkte suchen für die Nähe Gottes. Was das bewirken kann, das durfte ich vor einigen Wochen sehr hautnah erleben. Da Das Erzbistum Köln unterstützt dank Ihrer Hilfe, dank Ihrer Kirchensteuer seit Jahrzehnten die Weltkirche. Und sehr enge Beziehungen haben wir zu Indien. Und ich besuchte dort mit einigen Mitarbeitern Projekte in Nordindien, im Bundesstaat Assam, bekannt durch den Tee, der dort angebaut wird. In diesem Bundesstaat sind etwa 12% Christen. Das ist für uns aus unseren Verhältnissen gesehen nicht viel. Für Indien ist das schon sehr viel. Durchschnittlich sind 2,4% der Inder Christen. Und wir besuchten dort zum Beispiel eine wachsende Universität der Salesianer. Was der dortige verantwortliche Father Stephen uns sagte an Plänen, das war schon atemberaubend. Aus einer kleinen Universität wollten sie eine wirklich große machen, mit einem Investitionsvolumen von zig Millionen Euro. Und sie jetzt sagten das mit einer Selbstverständlichkeit, als sei es ganz klar, dass natürlich die Kirche dort wachse. Und sie wächst tatsächlich. Und diese Haltung fanden wir an verschiedenen Orten. Von Priestern, von Bischof, von Generalvikar, von allen, die wir da getroffen haben. Unsere Kirche ist am Wachsen und es ist selbstverständlich, dass sie wächst. Ein großes Vertrauen und eine große Zuversicht. Wo haben die diese Zuversicht her, wo sie doch so wenige sind? Es wurde mir klar, als mir ein Priester erzählte, eher beiläufig, dass die Katholiken dort alle sonntags in die Messe kommen und zusätzlich auch noch jeden Sonntag das Bußsakrament empfangen. Liebe Schwestern und Brüder, wer derart in der Nähe Gottes lebt, wer derart in der Nähe Gottes lebt, dass er sich von ihm jede Woche beschenken lässt mit der Vergebung Gottes und mit der Nahrung, von der wir unser übernatürliches Leben haben, der wird aus sich heraus eine Dynamik entwickeln, eine Zuversicht, eine Freude, die man nicht planen kann, die man nicht machen kann, die wächst von innen heraus und die ein Geschenk der Nähe Gottes ist. Die Nähe Gottes suchen, Weg zur Hoffnung. Ein zweites, Zutrauen haben zu Gottes Allmacht. Als die Apostel auf dem Berg gehen und Christus verwandelt dort sahen, zweifelten sie nicht daran, dass es Wirklichkeit war. Sie zweifelten nicht daran, dass sich Christus wirklich als Gott zeigte und dass wirklich dort Elia und Mose waren. Sie trauten Gott das zu. Sie schauten nicht, ob es irgendwo einen Trick gäbe oder wie man sie eben doch übers Ohr gehauen habe. Nein, sie trauten der Allmacht Gottes etwas zu. Liebe Schwestern und Brüder, trauen wir der Allmacht Gottes etwas zu? Und wenn ja, was? Manche Theologen trauen ihm jedenfalls nicht zu, dass er auf Erden Wunder wirken kann. Und trauen ihm nicht zu, dass er die Auferstehung der Toten bewirken kann, dass er selbst von den Toten auferstehen kann. Und viele unserer Zeitgenossen trauen Gott nicht so, dass er so faszinierend sein kann, dass er auch heute noch junge Menschen dazu bewegt, ihm zu folgen und sich ihm ganz zu schenken in einer zölibatären Lebensform. Und sie wollen eher den Zölibat abschaffen. Viele trauen ihm nicht zu, dass er auch heute noch die Menschen unserer Tage begeistern kann, dass er sie erfüllen kann, dass er ihnen einen Weg zum Leben zeigen kann. Und dass seine Botschaft auch dort, wo sie eckig und kantig ist, eine Hilfe für die Menschen ist. Und Gott eben der ist, der uns an die Hand nehmen will zum Glück und Erfüllung. Nein, viele trauen ihm das nicht zu. Liebe Schwestern und Brüder, trauen wir Gott etwas zu. Gott kann mit Ihnen und mir die Welt verändern. Und auch das habe ich in den letzten Wochen bei meiner Reise nach Indien einmal handgreiflich erleben dürfen. Erlauben Sie mir, das auch noch kurz zu erwähnen. Es gibt im Nordosten Indien einen Bundesstaat hin zur chinesischen Grenze, Arunachal Pradesh. Er ist verschlossen, man darf nur mit Sondergenehmigung einreisen. Es gibt völkerrechtliche Konflikte mit China. Streng verboten ist missionarisches Wirken. Bis vor etwa 30 Jahren gab es dort so gut wie keine Christen. Die klugen Salesianer Don Boscos bauten aber entlang der Grenze zu diesem Bundesstaat außerhalb Schulen und Internate. Und die Familien schickten ihre Kinder und Jugendlichen in diese guten Schulen jenseits der Grenze. Und die Jugendlichen lernten dort den Glauben kennen und viele ließen sich taufen und evangelisierten ihre Eltern und ihre Dörfer. Sie gingen in die Ferien nach Hause und erzählten von Christus und von dem, was sie erlebt haben. Sie hatten kein Geld zur Verfügung, sie hatten keine religionspädagogische Ausbildung, sie hatten keine institutionellen Rahmen, geschweige denn Kirchensteuer. Sie sind hingegangen und haben ihren Eltern und ihren Freunden davon erzählt. Heute sind 18% dieses Bundesstaates christlich. Und jedes Jahr werden Tausende werden Tausende getauft und gefirmt und kommen hinzu. Gott kann mit uns Menschen die Welt verändern. Wir müssen uns ihm nur zur Verfügung stellen. Wir müssen nur ihm etwas zutrauen und dann mitwirken. Dann kann das gelingen. Ein Exerzitienmeister hat mir einmal vor einigen Jahren ein Wort gesagt, was mich bis heute begleitet. Er sagte: Gott ist für dich das, was du von ihm erwartest. Gott ist für dich das, was du von ihm erwartest. Erwartest du von ihm nichts, dann ist er für dich nichts. Erwartest du von ihm alles, dann ist er für dich alles. Was erwarten wir von Gott, liebe Schwestern und Brüder? Vielleicht können wir uns in dieser österlichen Bußzeit diese Frage neu stellen. Ist er wirklich der Herr unseres Lebens, von dem wir alles erwarten, dem wir tagtäglich unsere Sorgen auch in die Hand geben und deshalb bei allem Druck in Gelassenheit den Tag vollbringen? Oder meinen wir, es käme alles auf uns an? Als wäre Gott so eigentlich nicht in der Lage, etwas zu tun und müssten alles wir tun. Und ist nicht manchmal unser fruchtloses Wirken auch in der Kirche der Tatsache geschuldet, dass wir zu wenig auf Gott und zu viel auf uns und unsere eigenen Fähigkeiten und Methoden vertrauen? Haben wir Zutrauen zu Gottes Allmacht, dann wächst die Hoffnung in unseren Herzen. Suchen der Nähe Gottes, Zutrauen zu Gottes Allmacht. Und ein drittes ist notwendig. Es ist die Geduld. Die Geduld als Lebenshaltung. Als die Apostel den Tabor verlassen, kommt wieder der graue Alltag und es kommen eigentlich dann die schlimmen Erfahrungen, die sie an den Rand der Verzweiflung bringen. Der Verrat, die Verleugnung, das Leiden, den Tod des Herrn. Und nach der Auferstehung erleben sie ihr erstes Tabor erst wieder. Und dann kommt die Mission und viele der Apostel, Petrus und Paulus allen voran, erleiden das Martyrium und müssen lange warten, bis sie ein neues Tabor erwarten. Liebe Schwestern und Brüder, ohne Geduld können wir nicht Christ sein. Ohne Geduld können wir nicht in dieser Welt leben. Diejenigen von Ihnen, die verheiratet sind, die werden jeden Tag die Geduld miteinander lernen müssen. Und sie müssen lernen, dass eben nicht jeder Tag ein sonniger Tag ist, so schön wie heute. Und das ist für mich als Priester und für jeden in seiner Lebensform ganz ähnlich. Ohne Geduld können wir nicht leben. Paulus sagt, wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Und die heilige Teresa von Avila sagt das berühmte Wort, nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken, alles geht vorüber, Gott allein bleibt derselbe. Alles erreicht der Geduldige. Und wer Gott hat, der hat alles. Geduld. Es ist bewundernswert zu sehen, wie Heilige unserer Tage gerade diese Geduld als Kennzeichen ihrer Berufung haben. Denken Sie an Mutter Teresa von Kalkutta. In ihrem Nachlass hat man ein geistliches Tagebuch gefunden, aus dem hervorgeht, dass sie jahrzehntelang ohne jegliche positive Gotteserfahrung lebte, sondern eigentlich in der Dunkelheit. Und sie hat in Geduld dies getragen. Und nach außen hin, wir sehen noch ihre Bilder vor Augen, hat sie gestrahlt von der Liebe Gottes. Und denken wir an Johannes Paul II., unseren zukünftigen großen Seligen. Die letzten Jahre seines Pontifikates, wo er sich kaum noch bewegen konnte, mit welcher Geduld hat er seine Leiden getragen und dennoch mit einer inneren Freude das Evangelium zu den Menschen gebracht. Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir uns nicht unter das Diktat des Augenblicks stellen, dass alles jetzt und sofort geklärt, gelöst und erreicht sein muss, sondern haben wir Geduld. Geduld bedeutet standhalten, wenn man weglaufen möchte. Bedeutet beten, wenn man eigentlich keine Lust dazu hat. Bedeutet Treue halten, wenn alles andere verlockender zu sein scheint. Alles erreicht der Geduldige. Liebe Schwestern und Brüder, der Herr zeigt sich in verherrlichter Gestalt, weil er uns Hoffnung geben will. Hoffnung können wir leben, können wir erreichen, wenn wir die Nähe Gottes suchen, wenn wir Gottes Allmacht etwas zutrauen und uns in Geduld üben. Dann gewinnen wir Hoffnung. Und diese Hoffnung schenkt uns Weite, Gelassenheit und Freude. Ein älterer, sehr lieber Mitbruder hat die Angewohnheit, wenn ich ihn treffe und ihn frage, wie geht es dir, zu antworten, zuversichtlich. Und das ist seine ganze Lebenshaltung, zuversichtlich. Vielleicht ist das ja eine gute Gruß auch für uns und eine Antwort, wenn wir gefragt werden, wie es uns geht, zuversichtlich. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns allen an diesem Tag und für die kommende Zeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.